Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.
Moin und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Allianz Brisanz, voller Elan und Motivation. Am anderen Ende begrüße ich wie immer den Ole.
Ja, ich weiß nicht, also Elan und Motivation vielleicht du, aber bei mir ist das echt nicht vorhanden.
Ja, ich wollte mal mit Ironie starten. Das mache ich doch so selten.
Ach so, ja, ja. Das Ironieschild, das kann ja nur größer sein als das Schild, wo Baumann drauf stand. Letzte Woche Sonntag.
Ja, das war ein Spieltag, ja, unglaublich.
Ja, fang mal an, ich hab keine Lust.
Mit dem Derby?
Ja.
Ja, wir erwarteten eine Niederlage. Ich konnte die Euphorie ja, die so grassierte, sowieso nicht so ganz nachvollziehen, weil der HSV kann eben keine Derbys spielen. Das ist keine neue Erkenntnis, das wissen wir jetzt inzwischen seit langer Zeit. Und auch hier kam das eigentlich wieder zutage, was mir in den anderen Derbys auch immer wieder so durchscheint, nämlich dass St. Pauli es einfach mehr will. Die wollen es einfach mehr. Es ist immer noch die Geschichte, der kleine Verein am Millerntor macht den großen HSV platt. Dabei sind die Vorzeichen schon längst anders. Man befindet sich auf Augenhöhe, wenn nicht sogar das inzwischen so ist, dass St. Pauli doch die größere Nummer ist, zumindest sportlich gesehen. Mhm. Nicht von der Bedeutung oder von den Mitgliederzahlen oder Fans und so weiter, das meine ich nicht, aber einfach so, ich denke, auch wenn man jetzt das letzte Saison noch dazu nimmt, ist da doch eine Entwicklung zu sehen und man kann durchaus prophezeien, dass die oben mitspielen werden, denke ich. Und insofern, ja, bin ich auch nicht mit einer großen Euphorie oder Erwartungshaltung in das Spiel gegangen. Ich habe mir das einfach angeguckt und
hast es über dich ergehen lassen.
Ja, und es war ja die ersten 10 Minuten ging es ja noch sehr griffig eigentlich los und dann kippte das schon nach 10 Minuten im Grunde genommen. Dann hat St. Pauli da gezeigt, wo der Hammer hängt. Dann muss man auch ganz ehrlich sagen, dann fiel ja das 1-0, aber es hätte durchaus 2-3-0 stehen können. Ja. Auch ganz klar. Dann hat man mit Glück kurz vor der Halbzeit das 1-1 geschossen. Wo dann mal Jatta durchgestartet ist und einen Pass auch mal ankam bei Sonny Kittel, der dann einfach nur einschieben musste. Ich komme gleich noch zu diesen beiden Personalien. Dann kam die Halbzeit. Dann nach der Halbzeit hatte der HSV sicherlich seine beste Phase. 10 Minuten vielleicht. 15 Minuten, wo da tatsächlich mal was drin war. Dann kam auch diese ominöse Elfmeterszene, die ja jetzt inzwischen klar ist, dass es wohl einer war. Aber hat ja wohl auch hier, wie heißt er, Harm Osmas, ne? Eingestanden und Günther Pehl, mit dem wir ja schon so einige Schlachten gestritten haben. Hat man das wohl auch inzwischen eingesehen, aber es nützt ja nichts. Und ich hatte auch so eine schöne Twitter-Diskussion, wo es dann um dieses Thema ging, wo ich dann gesagt habe, das ist alles schön und gut, aber das überdeckt halt auch viele andere Sachen und man sollte sich nicht zu sehr darauf aufhängen. Und dann ging es aber los und das war doch so klar und das hat uns das Spiel quasi geraubt. Und ich so, ja, der Elfmeter, der hätte auch erstmal verwandelt werden müssen. Das ist das Nächste und da kennen wir ja auch den HSV in solchen Situationen. Das ist nicht unbedingt klar, dass das Ding reingeht. Man denkt an Glatzel, erster Spieltag auf Schalke. Also das ist für mich so Scheindiskussion, die bringen einfach auch nicht viel. Also klar, es ist ärgerlich, man hätte einen Elfmeter geben können und vielleicht auch müssen, aber das heißt noch lange nicht, dass der HSV das Spiel gewonnen hätte. Es hätte sicherlich besser ausgesehen mit einer 2-1-Führung, aber in solchen Spielen ist eben alles möglich. Die Frage ist eben, warum man fast im Gegenzug ein, zwei Minuten später dann ja so ein einfaches Gegentor von Mackinock, ne? Ja, der Doppelschlag, Mackinock, auf der linken Seite, der ihn so durchlaufen lässt und er da einfach am Ende nur noch einschieben braucht und das Ganze im Prinzip 2 Minuten später nochmal. Das ist eben die Frage, wie das sein kann, dass da sowas passiert, so dass man dann so schläfrig wird, dass man sich von irgendwelchen Rückschlägen immer so, ja, dass die immer solche Nachwirkungen haben, das frage ich mich halt immer noch. Und man sieht, dass das eben alles immer noch auf sehr, sehr wackeligen Füßen steht. Man kam da nochmal ran, aber zu spät. Die Frage ist eben auch da, 77. Minute, man hatte dann noch eine Viertelstunde Zeit mit Nachspielzeit, aber das wirkte dann einfach nur noch kopflos, was da passiert ist. Also da ist dann auch nicht mehr irgendwas richtig Brisantes bei rumgekommen. Insofern war es dann am Ende wie immer, ein 3:2 stand da. Ja, schießen sich ein bisschen jetzt auf Ken Zombie ein. Ist natürlich eine Personalie, die schon seit längerem, die man seit längerer Zeit hinterfragen muss und kann, warum er das Potenzial, was er in Kiel gezeigt hat, eben beim HSV nicht so auf den Platz bringt. Das ist ja eine Frage, die lange Zeit schon so schwebt. Mhm. Ich habe gelesen, dass Bakary Jatta in allen möglichen Podcasts als Man of the Match und beim Kicker mit Note 2 bewertet wurde. Ja, mich hat das etwas verwundert, weil an Personalien wie Jatta und Kittel sehe ich halt das immer noch das Dilemma dieses Vereins und auch der Fanszene, dass sie eben solche Spieler so ein bisschen rausstellt und bejubelt. Das sind für mich aber Spieler, die eben nicht den entscheidenden Unterschied machen. Das sind Spieler, die können ihr Potenzial phasenweise zeigen, dann ist es auch super. Aber es ist eben nicht der Spieler dabei, der den Unterschied in solchen Spielen eben macht. Und an Jatta zum Beispiel, es ist spektakulär, wie er spielt. Aber im Prinzip frage ich mich, wo ist denn da der Fortschritt? Wenn ich kann mich noch erinnern, erste Saison, glaube ich, hat auch mal auf Schalke gespielt, erstes oder zweites Spiel, weiß ich nicht mehr. Er lief da auch schon über das ganze Spielfeld, wo du gedacht hast, was ist das in der Geschwindigkeit, so unkonventionell, Wahnsinn. Das macht er heute immer noch und dann ist er am Strafraum und was passiert dann? Dann kommt eine Flanke rein, die zu 90% entweder durchfliegt oder den Gegner trifft, aber nicht den Mitspieler. Hat jetzt einmal geklappt, es ist spektakulär, wie er das macht, aber für mich ist das völlig übertrieben. Also das ist für mich immer noch keine Progression, kein Fortschritt zu sehen für mich. Das ist immer noch dieses gleiche Muster. Und ein Kittel, das ist halt, ja, das ist auch so ein ewiges Thema. Das ist nicht der Spieler, der den Unterschied macht. Der kann es, aber er zeigt es viel zu selten. Und das kann man dann fortsetzen mit Ken Zombie. Insofern würde ich Ken Zombie gar nicht mal so rausstellen. Den würde ich in eine Riege mit diesen Spielern setzen. Und das sind ja auch alle Spieler, die diese letzten Derbys gegen St. Pauli eben auch mitgemacht und geprägt haben, wo es eben auch so lief. Insofern ist das nicht meinerseits nicht groß jetzt verwunderlich, dass es so gelaufen ist. Also das man muss da, glaube ich, auch mal ganz anders rangehen. Man muss sich eingestehen, dass in diesen Spielen eben St. Pauli alles
giftiger gibt,
giftiger ist. Dass die Herangehensweise vielleicht mal hinterfragen, wie man da in diese Spiele geht. Also das. Deswegen sage ich dir auch jetzt schon, auch wenn du das bestreiten wirst, werden wir auch das Derby gegen Bremen, auch wenn, ich habe es auch in einem anderen Podcast gestern gehört. Ja, also da sind das ja Welten. Moment, da sind ja Welten momentan. Da ist es ja viel, viel besser. Ja, ist ja alles schön und gut, tabellarisch oder ergebnistechnisch schon. Aber es ist einfach ein Grundproblem, dass diese Spiele völlig falsch oder nicht richtig angegangen werden. Und ich glaube auch da wird es mit Sicherheit, das wird wahrscheinlich ein richtiges Grützspiel, aber ich sehe da nicht, dass der HSV da locker flockig 3 Punkte wegholt, also auf gar keinen Fall. Und dafür braucht es nur einen Blick auf dieses letzte Spiel jetzt gegen Darmstadt jetzt. Ja, das wird auch noch haarig, aber da werden wir gleich noch drüber reden, denke ich. Insofern keine Überraschung für mich. Es ist noch sehr, sehr viel zu tun. Ja, was soll ich sagen? Also,
Die Meisterschaft geht an St. Pauli.
Ja, Glückwunsch, verdient. Im Moment ist es einfach so, sie machen es besser. Ja.
Ja, also als Außenstehender fand ich das Spiel wirklich klasse. Ja. Es war ein tolles Spiel. Jeder Fußballfan wird dieses, also der jetzt nicht Fan von einem Verein ist, sondern auch einfach diese Sportart Fußball liebt, für den, das klingt jetzt vielleicht schon ein bisschen poetisch, weil war dieses Spiel fast eine Liebeserklärung. Also mehr geht ja auch kaum. Also es treffen da zwei rivalisierte Mannschaften aufeinander. Brisanz drin, weil in den letzten Jahren der vermeintlich kleinere halt dann doch dominanter war und ja, beim HSV wurde das so wie ich das halt mitbekommen habe, bewusst runtergespielt, währenddessen bei St. Pauli halt bewusst von dieser Stadtmeisterschaft immer wieder gesprochen wird, wo man im Endeffekt natürlich fragen muss, kannst du dir was von kaufen? Ist es jetzt so wichtig, die Stadtmeisterschaft auszuspielen? Blablablub. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es das Mittel zum Zweck gewesen und das jetzt auch schon seit 2, 3 Saisons. Korrigiere mich gern. Ich glaube, das erste Spiel habt ihr gegen St. Pauli gewonnen, als ihr abgestiegen seid in der neuen Saison, oder?
Das zweite. Erst glaube ich, ein ganz, ganz schlechtes Spiel, 0-0 im Volkspark.
Ja, genau.
Dann kam, glaube ich, das 4-0 und seitdem nur genau. Noch Unentschieden und Niederlagen, ja.
Und St. Pauli, ja, die machen dann halt noch mehr draus und ja. Sind dann vielleicht galliger. Und
ja,
vielleicht absolut. Ist das Mittel zum Zweck und vielleicht muss der HSV auch anfangen, dann einfach mal jetzt für die Rückrunde schon die Stadtmeistertrikots oder Stadtmeister-T-Shirts zu drucken. Ne?
Einerseits ja, gebe ich dir völlig recht, aber auf der anderen Seite frage ich mich dann auch, also wenn man dann im Endeffekt guckt, was ist in den Saisons passiert, war der HSV trotzdem immer vor
St. Ja, genau.
Vor
ja.
St. Pauli, auch wenn sie den Aufstieg nicht geschafft haben, aber ich bin ja auch eher jemand, der den Weitblick hat. Es geht ja dann, wir können das ja auch jetzt mal fokussieren auf die Frage und das haben ja die Ultras auch in Hamburg gesagt, also für uns ist die Stadtmeisterschaft wichtiger als der Aufstieg und wenn es darum geht, so kann man dann auch mit diesem Spiel umgehen und es verarbeiten. Ich sage, selbst wenn wir alle 4 Derbys verlieren sollten, was durchaus passieren kann, und wir trotzdem am Ende Platz 3 oder so erreichen sollten, ja, scheiß drauf, dann ist das eben so. Dann hat man aber das große ganze Ziel immer noch zu erreichen und kann es erreichen. Mhm. Also was bringt mir das? Was bringt mir das letztlich? Also der Blick muss im Grunde genommen nach so einem Spiel, einen Tag später, muss der Blick schon wieder, und das habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, muss schon auf Darmstadt gehen. Also wie knackt man die? Das wird noch schwierig genug. Und auch das mit Tim Walter, dass eine Diskussion schon aufkam, habe ich auch schon gehört, dass da schon Trainerdiskussionen geführt werden. Und er hat das so einen besonderen Stil. Also wenn man sich dafür entscheidet, ihn zu verpflichten, und dann muss man es jetzt auch mal wirklich durchziehen. Und auch mit der Gefahr hin, dass das wieder am Ende nichts wird, aber man muss es einfach jetzt mal durchziehen, ihn machen lassen. Fakt ist, wir müssen auf dem Transfermarkt tätig werden. Dučiak ist jetzt auch noch weg. Also insofern, da muss was noch passieren. Ich hoffe, da passiert auch noch was, dass man da noch ein bisschen nachjustiert und einfach mal machen lassen, laufen lassen. Man kann sich darüber aufregen. Ich reg mich da auch mal drüber auf. Auch vor allen Dingen am Spieltag selbst regt mich das tierisch auf. Auch wenn ich dann grinsende Paulianer da im Fernsehen sehe und hihi und haha und wer wird deutscher Meister HSV? Und natürlich regt dann das auf. Ist klar, das ist normal. Es ist menschlich, aber am nächsten Tag ist das dann auch einfach so. Es hat sich ja nichts geändert. Die waren Stadtmeister, sind es immer noch. Und wir müssen sozusagen den Weitblick haben, weiter dran zu arbeiten und zu verbessern, Spiele zu gewinnen. Und was hat uns das in der letzten Saison gebracht? Da waren wir in der Hinrunde, da haben wir auch erstmal 5 Spiele gewonnen und ich weiß nicht was alles. Ganz toll alles. Ja, und wo ist das geendet? Ne? Also insofern ist es vielleicht gar nicht mal so schlimm, dass wir jetzt am Anfang mal auch ein paar Rückschläge haben und gleich wissen, wo der Hammer hängt, ne? Und dass man sich so ein bisschen die Sinne, dass das noch mehr schärft, dass man einfach irgendwie daraus lernt. Das ist ja immer noch die einzige Hoffnung, die man so hat, ne? Ja.
Ja, aber dann lass uns doch mal gleich über Darmstadt sprechen. Darmstadt hat ja dann auch eine Leistungsexplosion am Sonntag gehabt. Und die ersten 2 Spiele waren ja nicht so berauschend. Ich glaube, beide hatte Darmstadt relativ erfolglos verloren.
Genau.
Und dann springt auf einmal ein 6-1 bei Aufsteiger Ingolstadt raus.
Kann man, glaube ich, noch Pokal gegen 1860 im Elfmeterschießen war auch noch so ein Ding, ne?
Genau, da sind sie auch rausgeflogen. Also im Prinzip dreimal ordentlich einen auf die Kappe gekriegt, gegen einen unterklassigen Verein im Elfmeterschießen im Pokal rausgeflogen. Das kenne ich ja zumindest. Du dieses Jahr bist da ja gut weggekommen.
Ja.
Ja, Darmstadt jetzt mit der Leistungsexplosion und ich persönlich frage mich halt, ist jetzt Darmstadt, nachdem der Trainer ja nun mal weggegangen ist, endlich wieder da, wo sie dann am Ende der Rückrunde waren. Die waren ja, ich glaube, das war mit die beste Rückrunde der Darmstadt-Historie, die gespielt worden ist unter Markus Anfang. Und jetzt trifft man auf den HSV. Der HSV halt mit dieser, ja, ich sage jetzt mal vorsichtig, mit diesem Nackenklatscher, den man da kassiert hat gegen St. Pauli. Das Ergebnis 3-2 spricht ja jetzt dann nicht so deutlich, wie es dann vielleicht am Ende doch auch irgendwie war. Also, ich bin gespannt, was passiert und ich glaube, ich weiß nicht, der HSV wird sich ganz, ganz schnell fangen. Was sagst du dazu?
Also es wird in Sicherheit ganz viel auf die Psyche und die mentale Stärke hier ankommen. Darmstadt wird da mit Sicherheit griffig und bissig sein. Das kennen wir auch aus, da haben wir auch keine gute Bilanz. Immer wieder wird ja dieses 3-2 nochmal rausgeholt. Also wenn der HSV da wieder anfängt wie die Feuerwehr, das heißt noch lange nichts gegen die. Ja, ich sag mal, das ist schwer. Darmstadt ist schwierig einzuschätzen, weil ich glaube, auch dieses 6-1 kann man jetzt auch nicht überbewerten gegen Ingolstadt. Die werden sicherlich, also es sieht ja danach aus, dass sie enorm viel zu kämpfen haben werden und vielleicht können sie sich noch fangen, aber die sind mit Sicherheit irgendwo im unteren, im Tabellenkeller werden die am Ende zu finden sein. Insofern, und wenn man sich die Ergebnisse davor anguckt, also wo ist sie, Regensburg ist momentan Spitzenreiter, da haben sie 2-0 verloren. KSC ist auch keine Laufkundschaft, sondern also auch ein guter Verein, der auch gut aufgestellt ist. Also insofern, ja, die das ist im Moment noch so auch so eine Findungsphase, denke ich. Und ja, das wird mit Sicherheit, das ist klar, jedes Spiel keine einfache Nummer, zumal ja auch noch so ein paar Geschichten drin sind. Ne? Also ich sage, Jasula gerade gewechselt nach Darmstadt, der wird mit Sicherheit spielen. Der will es mit Sicherheit da den Hamburgern zeigen. Es sind auch noch mehr HSV-Spieler ja da. Morten Behrens, glaube ich, auch noch. Und, weiß ich nicht, ich glaube, 3 oder 4 Spieler sind da ja aktuell aus der HSV-Truppe. Ja, die wollen es mit Sicherheit so ein bisschen den Hamburgern zeigen. Thorsten Lieberknecht, auch immer bekannt ja für energisches Auftreten am Spielfeldrand, der wird die auch pushen und peitschen. Ja, also ich sehe, ich tue mich da schwer mit, da mit einer Prognose, dass ich bin mal erstmal gespannt, was der, was bei uns passiert. Also welche Spieler da überhaupt auf dem Platz stehen werden. Ob es jetzt große Veränderungen geben wird, glaube ich eher nicht. Also Jonas David, auch wenn er jetzt ein bisschen geschwächelt hat, wird sicherlich weiterspielen. Muss man auch das Vertrauen geben, finde ich. Ne? Die Frage ist, was passiert mit Kin Zombie? Wird der zum Beispiel spielen? Kommt mal wieder ein Windsheimer rein zum Beispiel? Ja, aber das... Ja, ich habe 1-1 getippt, um es mal kurz zu fassen, so in unserem Kick-Tipp-Spiel. Also ich sehe da noch nicht die 3 Punkte, aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren, aber wird mit Sicherheit mentale Stärke gefragt sein bei dieser Partie. Ja, keine Ahnung.
Ja, bei mir steht tatsächlich auch ein 1-1 drin.
Ja.
Ich denke aber, dass der HSV auf jeden Fall ein verbessertes Gesicht zeigen wird zum St. Pauli-Spiel. Das glaube ich schon. Also das würde ich den Tim Walter zutrauen, dass dem das nicht so gefallen hat, was da passiert ist. Ich glaube, der war da nicht so ganz glücklich mit.
Das glaube ich auch.
Und wie du sagst, man kann gespannt sein, was dann auf dem Feld stehen wird. Und
ich wollte noch Patrick Pfeiffer ergänzen, der ist auch noch bei. Und Frank Ronstadt, der war auch mal beim HSV.
Also ja, genau.
Das ist so die HSV, der HSV-Block, die HSV-Zentrale.
Ja. Ja, die werden natürlich motiviert sein, ne?
Dann hat man ja noch, ich weiß, Melem, der ist ja immer noch so eine Konstante bei denen. Ich weiß aber gar nicht, ob der war, glaube ich, verletzt. Weiß ich jetzt nicht. Ja. Naja, gut, aber
So tief
bin ich nicht in der Materie noch. Wie hieß der? Dursun ist weg, aber trotzdem schießen sie 6 Tore. Also das heißt ja auch was.
Ja, da war auch das eine oder andere Schöne tatsächlich mit bei. Also das fand ich interessant, das Spiel. Naja. Ja, dann sind wir ja fertig, oder nicht?
Ja.
Für heute.
Kurz und komprimiert und auch keine Lust groß. Ich hätte sonst noch Fahrstuhlmusik anzubieten.
Ja, nee, keine Ahnung.
Nicht schon wieder. Kommen wir dann zum anderen Star-Club.
Auch ja,
mit
ja,
einer, gut. Ich habe das Spiel gesehen. Eine.
Ein 1-4. Ich mach's kurz, okay? Ich will mich auch nicht wieder drüber aufregen. Also, Werder verliert 4-1 im eigenen Stadion, tut weh. Anfang versucht weiterhin sein System durchzuringen, obwohl er nicht die Spieler dafür hat. Spieler spielen auf positionsfremden Gegenden. Anders kann man das nicht nennen. Also positionsbedingt war das nicht bei Manuel Mbom und Felix Agu. Und Toprak war wohl, glaube ich, mal für eine kurze Sekunde bei der WWE angestellt und musste dann wohl vom Undertaker da wohl weggetackelt werden in die Kamera.
Mit einem Tombstone.
Ja, einen schönen Tombstone-Piledriver da rein in die Kamera. Ja, dadurch, dass das dann Toprak, ich glaube, nicht so ganz bei sich war, fehlte dieser Abwehrchef. Lars Lukas May ist noch nicht so weit, dass er ein Abwehrchef von Bremen sein kann, also vielleicht irgendwie so dritte Liga, da wird er ein absoluter Abwehrchef sein können schon, da bin ich mir relativ sicher. Und ich bin mir auch sicher, dass er das nach einer Saison in Bremen dann auch irgendwann machen kann, aber aktuell ist er noch nicht so weit. Ein Bomb rechts außen auf der Verteidigerposition von Sven Michel, ich sage jetzt mal hops genommen worden. Man könnte noch andere Wörter benutzen, aber wir wollen ja versuchen, hier möglichst jugendfrei zu bleiben. Agu vorne links als gelernter Außenverteidiger offensiv total verloren. Maxi Eggestein hat bewiesen, dass er nicht mehr als 5,5 Millionen wert ist, weil er noch nicht mal einen Ball wieder 3 Meter an den nächsten Mann anbringen kann.
Der ist jetzt in Freiburg, oder?
Ja, genau, der ist jetzt nach Freiburg. Können wir gleich nochmal weiter über die Transferposse bei Werder reden. Und summa summarum gibt das eine das andere. Toprak dann halt mal ein paar Minuten neben sich gewesen, anstatt ihn dann direkt auszuwechseln. Vorsichtshalber bleibt er noch drin. In der Zeit kassiert man da seine 3 Gegentore zur Halbzeit. In der Halbzeit stellt dann Anfang endlich um. Agu ist dann endlich auf der Außenposition in der Verteidigerrolle angekommen. Anthony Jung wurde eingewechselt hinten links. Und Veljkovic und der Kollege Friedl, der auch in der ersten Halbzeit einen absolut raren schwarzen Tag hatte. Also diese Grätsche da vor den 2-0 oder was das war. Weiß nicht, ob der da weggerutscht ist. Also das war auch ganz grausam. Da kann man auch mittlerweile nur noch hoffen, dass Bologna so blöd ist und gekauft. Gut stabilisiert, sage ich jetzt mal vorsichtig. Anschlusstreffer geschossen. Ja, und dann kassierst du da halt nach der Ecke ein Kopfballtor wie ein Schuss von diesem Ron Schallenberg. 4-1, dann ist auch wieder alles. War vorbei dann. Dann brauchst du auch nicht mehr dich großartig aufkämpfen oder sonst irgendwas. Unser Torwart tat mir ein bisschen leid, dass er da 4 Dinger kassiert hat. Bei dem 3-0 sah er auch ein bisschen unglücklich aus, muss man sagen. Wurde komplett alleine gelassen von seinen Frontleuten.
Aber da habe ich mal eine Frage. Was ist eigentlich mit Pavlenka? Kommt der eigentlich nochmal zurück oder was? Wird der nochmal für Werder spielen oder will der auch wechseln?
Ich glaube, das weiß keiner so aktuell genau. Zum Spiel ist alles gesagt, dann können wir über die Transferphase bei Werder reden. Fangen wir bei Pavlenka im Tor an. Ich glaube, ein guter Anfang. Er galt wahrscheinlich so als ziemlich sicheres Verkaufsopfer, sage ich jetzt mal vorsichtig, nachdem man abgestiegen ist. Weil er auch zur EM gefahren wäre, Betonung liegt ja auf wäre, er hat ja dann sich aufgrund von Rückenproblemen abgemeldet bei der Tschechischen Republik und ist dann nicht mitgefahren. Ja, und seitdem kämpft er sich wieder zurück, ist jetzt auch wieder zurück im Mannschaftstraining. Also schätze ich mal, wird er vielleicht dieses Wochenende schon spielen können. Spätestens am nächsten darauffolgenden Spieltag gegen Rostock wird er, denke ich mal, spielen. Ja, er ist willig, den Vertrag zu verlängern. Er läuft ja jetzt dann Ende des Sommers aus. Also Ende nächsten Sommers läuft er dann aus. Er möchte aber, und das kann eigentlich jeder ganz gut verstehen, nur Baumann sträubt sich da oder Fritz oder wer auch immer da jetzt dann die Verhandlung führt, ist ja auch vollkommen Wurst. Die Geschäftsführung sträubt sich also, diese Klausel zu akzeptieren, dass wenn Werder nicht aufsteigt, er dann halt zu bestimmten Konditionen wechseln darf. Ob es jetzt ablösefrei ist oder marktwertgerecht, das weiß keine Sau. Aber ich finde, das ist eine ganz legitime Sache und da kann keiner großartig, glaube ich, was zu sagen. Aber ja, da stockt es irgendwie so ein bisschen und mittlerweile bin ich so, dass ich sage, verkauf den für ein Appel und ein Ei irgendwo hin. Ich denke mir, mit Cetera und Plockmann ist man da auf den ersten beiden Positionen gut aufgebaut und dann verpflichtet man auch irgendwie so einen wie damals Jaroslav Drobný, weißt du, so einen 50 Jahre alten, der einfach nur noch Bock hat, ein bisschen zu kicken.
Ja, aber der hat ja abgeliefert, das kann man ja nicht anders sagen.
Ja, Britz. Gab's dann die,
ja, auch mal bei uns.
Ja, nee, Pavlenko, keine Ahnung. Ich glaube, der bleibt, weil man es dann irgendwie verpasst, ihn zu verkaufen und wird dann im Sommer ablösefrei gehen. Das ist so meine Prognose. Das würde perfekt in das aktuelle Bild bei Werder Bremen reinpassen.
Ja.
Ja, ansonsten, Marco Friedl angeblich ist da Bologna dran interessiert. Nach dem Paderborn-Spiel habe ich zu meinem Kumpel, mit dem ich hier geguckt habe, Janik, schöne Grüße, geh raus, falls du zuhörst. Zu dem habe ich gesagt, wer jetzt noch so blöd ist und für den Geld auf den Tisch legt, der weiß auch selber nicht, was passiert. Ja. Ein paar Stunden später kam das Gerücht auf, dass Bologna interessiert ist. Gut, die haben auch Marco Arnautovic verpflichtet. Sage ich jetzt nicht mehr zu. Ich hoffe darauf, dass er geht. Dann kann man so sagen, okay, vielleicht geht man mit Vekovic, Toprak, Mai für die Innenverteidigung dann halt in die Saison. Das ist absolut solide, absolut in Ordnung. Wenn Vekovic auch noch geht, bin ich auch nicht traurig. Toprak wird wohl bleiben. Ja, es wäre halt mal nur schön, wenn endlich was auf die Haben-Seite kommt und nicht immer weggeht, so wie Eggestein jetzt nach Freiburg wechselt für bis zu 7,5 Millionen, 5,5 oder 5 Millionen wurden jetzt direkt überwiesen. Damit hat man jetzt auch diese magische Grenze, sage ich jetzt mal vorsichtig, dann endlich erreicht, um diese nötigen Einnahmen halt da zu haben. Und ja, Augustinsson ist auch endlich weg, der hat sich bei der Vorstellung in Sevilla auch ich sag mal, nicht ganz nett verabschiedet von Werder. Kann auch sein, dass es ein Übersetzungsfehler ist. Mhm. Weiß nicht, hast du das mitgekriegt?
Nee, was hat er gesagt?
Er sagte, ich bin mir bewusst, dass ich hier starke Konkurrenz habe. Das wollte ich auch. Hätte ich es nicht gewollt, wäre ich bei Werder Bremen geblieben.
Oha.
Ich hoffe mal, dass es ein Übersetzungsfehler ist. Eigentlich kann ich den Herrn Augustin zwar nicht so einschätzen. Andererseits muss man dann doch noch mal sich hinterfragen, wie viele Flanken von Herrn Augustin, sondern auch mal wirklich jemanden gefunden haben.
Aber ich finde das
jetzt auch nicht so.
Grundsätzlich immer schön, wenn ein Spieler wechselt und dann bei der ersten PK dann immer so dieses Rumgekloppe auf dem alten Verein und das finde ich, hat immer so ein bisschen Geschmäckle. Eigentlich sollte man da einfach, auch wenn man selbst...
Er soll froh sein.
Er soll froh sein.
Er ist unter Marktwert verkauft worden von Werder. Werder war absolut bereit, ihn ziehen zu lassen, hat sich da überhaupt nicht quergestellt oder sonst was. Ja.
Er gehört mit zur Abstiegstruppe, also insofern sollen sie doch einfach die Klappe halten und sich freuen.
So, also jeder, der jetzt gewechselt ist, sei es ein Rashica, Sargent, Maxi Eggestein, die gehören alle da, auch in Osako, die gehören alle dazu, dass Werder abgestiegen ist. Das ist alles mit in deren Verantwortung. Und dann, wie gesagt, also ich hoffe für Ludwig Augustinsson, dass es einfach wirklich ein blöder Übersetzungsfehler ist, dann solche Sprüche klopfen, wenn du mitverantwortlich bist für einen Abstieg, weil du lange verletzt warst, weil du keine Leistung gebracht hast. Das ist dann schon, also das...
Ja, das finde ich auch immer, das ist immer sehr grenzwertig, diese
Aussagen. Ja, absolut grenzwertig. Also wir haben jetzt auf jeden Fall irgendwie 15 Abgänge. Das Sandro Hessler, unser 15. Torwart, wurde nach Nordschelland ausgeliehen, nach Dänemark. Osako ist weg, Eras ist auch zum Glück weg, Capino ist weg, also die Torhüterposition ist auch endlich ein bisschen dünner geworden, da haben wir bis zu 5 Stück dann auf einmal da sitzen. Es wird dünner im Kader und ich habe gestern einen Tweet gelesen, ich glaube fast die halbe Stammelf hat nur individuell trainiert. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht. Ich habe noch keine Tweets lesen können bezüglich der Trainingsbeteiligung. Anfang sagte wohl auf der PK heute, dass man wohl einen Kader zusammenkriegt. Der Trainingsplatz ist ja auch gut gefüllt.
Aber vielleicht ist ja euer neuer Top-Stürmer schon dabei.
Ja, da können wir dann auch gleich mal wieder eine Frage einbringen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest.
Nee. Oh, es kam eine Frage mal wieder rein. Das mögen wir ja mal gern.
Unser Lars Brosch hat sich wieder gemeldet. Einer der treuesten Zuhörer von Tag 1.
Ist das schon Fan? Ist der eigentlich schon Fan?
Doch, würde ich sagen.
Sollten wir doch mal T-Shirts entwerfen.
Allianz Ultra. Brisanz. Ich würde sagen, er ist schon Ultra.
Allianz Brisanz Ultra, geil.
Ja. Er fragt @ Allianz Brisanz, @ Carlo Banzolotti, Gia Koumakis. Für die, die ihn nicht kennen, er ist der mit 26 Toren letzte Eredivisie-Torschützenkönig, ist aber mit Fey Venlo abgestiegen. Also auch eine Leistung, mit 26 Toren als Torschützenkönig abzusteigen. Gia Koumakis ist ja in Bremen gesichtet worden. Denkst du, dass es klappen wird? Und wo siehst du die größte Baustelle im Kader? Also ich bin froh, dass sich mal was für die Haben-Seite irgendwie, zumindest in der Gerüchteküche, aufkochen lässt. Darüber bin ich mal ganz froh, weil man hat, bis auf Freddy Orsnes von Molde, der jetzt zu Feyenoord gewechselt ist, hat man die ganze Zeit nichts Neues gehört. Marvin Ducksch war Thema, ja, okay, jetzt ist durchgesickert, Werder habe auch noch bei diesem Philipp Hofmann von KSC nochmal kurz angebaggert. Gia Koumakis ist ein Stoßstürmer, ich glaube ein reiner Stoßstürmer, der hat, glaube ich, bis dato nie wirklich mal bedeutend auf den Außen ausgeholfen. Warum ich das jetzt gerade betone, komme ich gleich zu. Er ist in Bremen, er ist mit dem VW Polo vorgefahren, also auch schon...
Geil.
Sehr sympathisch. Ja, doch. Der ist
mein erstes Auto.
Er ist mit dem VW Polo vorgefahren. Ja. Es gab wohl Gespräche laut einem im Transfermarktforum etwas längeren Ansässigen dort. Ist auch schon angeblich alles fix. Heute soll angeblich der Medizincheck gemacht werden. Ob das jetzt eine verlässliche Quelle ist, weiß ich auch nicht. Das ist alles Spekulation. Kann auch sein, dass das einfach nur jetzt Verhandlungen sind. Celtic Glasgow scheint interessiert zu sein, ihn auch zu verpflichten. Da würde er aber, glaube ich, keine tragende Rolle spielen. Bei Werder sehe ich das eher. Was ich schade an dem, wenn das passiert, fände ich es auf jeden Fall eine mutige Geschichte. Denn bevor er diese Glanzsaison bei Venlo hatte, hat er auch nicht viel gerissen. Ich fände es gut, dass man da Mut zum Risiko hat. Dass man auch dann doch ein bisschen Geld in die Hand nimmt. Also Venlo verlangt irgendwie 3,5 Millionen anstatt 5 mittlerweile. Vielleicht sind es dann 2, 2,5. Das ist eine Menge Kohle dafür, dass Werder ja sich noch nicht mal 500.000 vor ein paar Wochen für Freddy Orsnes leisten konnte. Die größte Baustelle sehe ich allerdings halt nicht im Stoßstürmerbereich. Da haben wir mit Füllkrug und Dingchi erstmal für die nächsten 2, 3 Wochen genügend Leute. Also da hätte ich jetzt nicht als erstes zugeschlagen, sondern mir wären die Außen deutlich wichtiger gewesen, sei es offensiv und defensiv. Als Sechser war ja auch immer so eine Position, weiß nicht, ich würde das einfach jetzt mit Nicolai Rapp versuchen, der kann das spielen, der soll das spielen. Wenn es nicht funktioniert, dann muss man halt im Winter nochmal handeln, dann ist es so. Aber Außenverteidiger muss noch mindestens einer kommen, meines Erachtens, wenn nicht sogar besser 2, einfach damit da die Konkurrenzsituation ist, damit auch, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wo man Anthony Jung einplant, der ist bei transfermarkt.de als Innenverteidiger gelistet, hat bei Werder bis jetzt 2 Spiele gemacht, die waren beide jeweils als linker Verteidiger. Felix Agu spielt überall, aber nicht da, wo er eigentlich angestammt ist und Park und Straudi, denke ich mal, werden eher, also Park wird rangeführt, Straudi ist so ein Restüberbleibsel, was man wahrscheinlich nicht mehr losbekommt. Und der wird dann die Saison jetzt noch bei Werder mit rumgurken und dann ablösefrei im Sommer gehen. Ja, zentrales Mittelfeld sehe ich eigentlich jetzt auch nicht unbedingt den Handlungsbedarf. Vielleicht noch jemanden holen, so mit ein bisschen Potenzial, einfach damit man den verletzungsanfälligen Möwald mal dann kompensieren könnte. Ja, außen. Wir haben da nichts, wir brauchen was.
Könnt Jatta haben.
Nee, behalt den mal.
Ja.
Ja, halt den Ball. Da.
Wir brauchen was Zentrales, würde ich sagen.
Ja, also ja. Bei uns könnt ihr nichts mehr holen.
Nee.
So mittelfeldtechnisch bin ich eigentlich relativ zufrieden. Ich würde mir natürlich, wenn ich könnte, noch einen Sechser wünschen. Aber sonst, ich glaube, das Mittelfeld, zentrale Mittelfeld, ist ganz gut aufgebaut. Wir brauchen halt was für die Außen. Ne? Und ich hoffe, das passiert jetzt auch bald.
Ja.
Nerim Kastrati hat zum Beispiel jetzt bei dem Qualifikationsspiel, ich weiß nicht, ob es jetzt Euroleague oder Champions League war, für Zagreb nicht gespielt. Wer weiß, vielleicht ist das ein gutes Zeichen, vielleicht ist es ein schlechtes Zeichen. Ich kann es nicht beantworten. Ich bin jetzt erstmal gespannt, was da mit diesem Griechen wird, mit Giakoumakis. Das wäre dann nach Eurohari, Androlos Karisteas. Der ist unser zweiter griechischer Stürmer, an den ich mich zumindest erinnern kann. Ich glaube, davor gab es keinen großartig. Ja, ich bin gespannt, was da passiert.
Ich lese gerade einen lustigen Thread hier bei Twitter.
Mhm.
Habe noch nie eine PK gesehen, wo der Trainer zugegeben hat, dass man die Woche schlecht trainiert hat. Stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen.
Ja.
Ja, ne? Ist doch so, oder?
Ja.
Ja,
ja.
Kann man nur zustimmen.
Was will man da großartig noch zu sagen? Also.
Ja.
Naja. Ja. Es ist eine schwierige Zeit. Tipp für KSC 3-0. 3, ja, doch, 3-0 Sieg Karlsruhe. Also, ich habe keine Hoffnung. Doch, doch, ganz mal ausgehen.
Das wiederholt sich äußerst selten, glaube ich. Ich glaube,
ja.
Hab da auch 1-1 getippt, übrigens.
Ja, gut, nehme ich gerne. Ich nehme auch gerne 3 Punkte, habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber im Moment fehlt mir die Fantasie. Also ich bin ganz froh, dass wir jetzt eigentlich fast alle Altlasten weg haben. Also jetzt ist noch so, Veljkovic und Friedl sind noch so vielleicht vorsichtig gesagt Altlasten. Bittencourt kann man da vielleicht auch noch nennen. Aber ich glaube, der kann das ganz gut ab. Aber so Eggestein war Zeit, dass er jetzt geht. Also der Wechsel war schon vor 2 Jahren meines Erachtens nötig. Werder hat da zu viel gewollt. Eggestein war zu sehr in Bremen verliebt, als dass er dann hätte sagen können, so, ich streik mich jetzt hier weg oder was weiß ich. Sieht schon mal ganz gut aus. Und da kann man auch Baumann eigentlich keinen Vorwurf machen, dass die Verkäufe sind total in Ordnung bis dato. Also da kann man nichts sagen, auch wenn viele dann jetzt vielleicht sagen werden, ihr habt doch jetzt kaum noch einen Kader zusammen und bla und blub, ja, wenn du kein Geld hast, dann kannst du auch nicht einkaufen, das kann ich auch schon verstehen. Allerdings muss man auch ein bisschen risikofreudig sein.
Das ist ja irgendwie der Punkt bei Bremen, dass man im Grunde, man muss erstmal die Löcher stopfen, ne, mit den ganzen Kohle und dann noch versuchen, irgendwie was zu kriegen, sozusagen. Aber ich glaube, das macht die Saison auch unheimlich schwer, glaube ich. Wahrscheinlich kann man erst ab der Rückrunde nochmal gucken, ob was da so richtig dann rauszuholen ist oder in der Winterpause. Keine Ahnung, ob man da nochmal justiert.
Ja, also bis zur Länderspielpause brauchst du erstmal nicht mit großartig viel noch rechnen. Das wird natürlich was im Kader noch passieren, da bin ich mir relativ sicher. Ich schätze mal, 3 Neuzugänge werden noch kommen bis zum 31. Vielleicht 4, wenn es gut läuft. Da bin ich noch einigermaßen optimistisch. Einfach weil jetzt auch dieses Giakoumakis-Gerücht, nachdem bekannt wurde, Eggestein geht weg, auch das war ja ein Transfer, der kam auf einmal für mich aus dem Nichts, weil sonst ist es ja so eine Woche vorher, kannst du schon mal was lesen und bei Eggestein war ich mir eigentlich schon ziemlich sicher, der bleibt. Also da hast du ja gar nichts gelesen, keinen großartigen Rummel, außer dass er den Berater gewechselt hat. Gut, das macht man wohl auch mal. Das darf wohl so mal passieren. Also ich bin gespannt, was passiert, ob da was Kreatives kommt. Vielleicht auch noch mal mit ein paar Laien arbeiten. Ich weiß es nicht. Also ja, für Karlsruhe und Rostock habe ich jetzt erstmal keine großen Erwartungen. Dann ist Länderspielpause und Ingolstadt wird dann auch noch mal so, sind sie dann eingespielt. Und dann geht es ja schon ans Eingemachte.
Ja, dann kommt das Spiel der Spiele. Was?
Und dann reden wir.
Da reden wir in Ruhe drüber.
In Ruhe drüber, genau.
Aber also, ich habe ja noch 2 gute Nachrichten zum Abschluss.
Erzähl.
Happy Birthday, Toni Leistner.
Glückwunsch.
Auch wenn er nichts mehr zu sagen hat oder zu tun hat, ist ja der Bankdrücker. Und was ich völlig vergessen habe zu erwähnen, der HSV hat ja wenigstens das kleine Derby gewonnen. Hast du das gelesen? Gegen St. Pauli, ja, mit 1-0, die U21. Ja.
Jo,
gegen.
Mega wichtig.
Ja, doch, ich finde das schon wichtig. Nicht mega wichtig, aber wichtig schon. Es ist ja immerhin der Nachwuchs. Und ja. Aber bringt uns auch nichts.
Nee, kannst ja auch nichts mehr kaufen. Ja, denkt an eure Tippspielrunde. Alle, die da mitgemacht haben, denkt dran zu tippen, tippen, tippen. Ich glaube, letzte Woche hat es funktioniert. Ne? Ich glaube, da ist unser.
Ich glaube, ich bin ziemlich weit oben, kann das sogar sein.
Ja, du bist relativ. Ja, du bist Erster sogar tatsächlich.
Ich bin Erster.
Ja, du bist Erster.
Vor Helücht, vor Helücht. Und das ist das Wichtigste in diesem ganzen Tippspiel. Ich möchte vor Helücht landen am Ende.
Ja, ich habe letzte Woche ein bisschen reingekackt, glaube ich. Weiß nicht, was da los war. Ich verspreche Besserung.
Aber es müssen auch viele, sehe ich gerade, müssen auch viele nachholen.
Ja, da sind auch einige, die das müssen. Ich bin gespannt, ob einer wieder das verkackt.
Ja. HSV Klönsdorf, schöne Grüße auch. Ja. Naja,
gucken wir mal. Fühlt euch alle gegrüßt. Denkt an eure Tipps. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Wir versuchen es natürlich immer gerne zu beantworten. Auch außerhalb der Episoden würden wir natürlich sowas gerne beantworten.
Ja. Es kann nur besser werden.
Ja, weiß ich nicht. Also es ist schon echt.
Kann auch schlechter werden.
Also es ist schon scheiße und es kann noch beschissener werden. Ja. Kann auch.
Kann
ich auch. Ich bin mir auch, keine Ahnung. Ich glaube, am 21. hätte ich nicht ein Pokalspiel am 22. Ich glaube, dann würde ich mir am 21. richtig eine in die Rüstung schütten.
Am 21. war es.
August. 8. diesen, ja. Ich glaube, das.
Da kann ich sowieso nicht gucken, glaube ich. Ist jetzt Samstag, ja. Da bin ich unterwegs.
Ja, siehst du.
Aber Sonntag gucke ich.
Ja, das werde ich mir, denke ich, auch nochmal irgendwie angucken.
Alles klar.
Erfolgreichen Fußball gucken.
Schauen wir mal.
Vom zukünftigen Zweitligameister. Habt ihr jetzt übrigens eigentlich den Balkon schon gebucht? Ja.
Nee, ich glaube nicht.
Ja, kann ich jetzt nicht verstehen.
Wessen Aufgabe ist denn das überhaupt? Ich glaube, der Tschentscher, der Hamburger Bürgermeister, hat im Podcast gesagt, der muss gar nicht gebucht werden. Wenn eine Mannschaft in Hamburg erfolgreich ist, dann lädt die Stadt Hamburg selbst ein, vorbeizukommen. Also insofern.
Ja, dann kann ja der Tuss Dassendorf seine 520. Oberligameisterschaft haben.
Genau, die Handballer, die wurden schon eingeladen, die sind ja aufgestiegen. HSV Handball und vielleicht schafft die U21 ja mal irgendwie was hochzukommen. Vor dem HSV 1. Ja. Naja, abwarten. In 10 Jahren ist es irgendwann mal so weit. Vielleicht, wenn wir Rentner sind oder so, dann kommt nochmal so der große Aufschwung.
Ja. Ja, gut, dann haben wir es ja geschafft. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt munter, haltet die Ohren steif. Harry, fahr mal wieder das Band ab.
Auf jeden Fall.
Allianz Brisant. Allianz Brisant.